In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier. Und in unserer heutigen Folge wird es um ein Thema gehen, das natürlich insbesondere für eine Staatsanwaltschaft etwas schwierig ist, nämlich um das, was man ganz sperrig gerne Rechtsstaatsdelegitimierung nennt, aber letztlich um den Umgang mit Reichsbürgern, Querdenkern und so weiter. Und bei mir ist heute Oberstaatsanwalt Johannes Klog, leitet eine unserer drei Staatsschutzabteilungen, die auch Teil der Zentralstelle Hasskriminalität sind, mit dem besonderen Schwerpunkt Antiziganismus und eben auch mit der Zuständigkeit für Reichsbürger. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Stell dich doch erstmal über das was ich gerade schon gesagt habe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, bitte.
Ja, ich bin mit 2 einjährigen Unterbrechungen seit 2009 Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Habe ganz normal angefangen, wie die meisten, in einer allgemeinen Abteilung. Und meine erste Verwendung im Spezialbereich war dann schon die Abteilung 231 mit Staatsschutzzuständigkeit und Zuständigkeit Hasskriminalität. Dort hat es mich dann auch nochmal hin verschlagen, bis dann eben die Abteilung 238 gegründet wurde. Das hat sich ganz gut ergeben. Ich kam von der Erprobung zurück und bin dann dort schon als Abteilungsleiter eingesetzt worden. Diese Abteilung hat unter anderem eben diese Zuständigkeit für sogenannte Reichsbürger und Staatsdelegitimierer, Staatsleugner. Wobei einschränkend zu sagen ist, die Zuständigkeit bezieht sich auf Straftaten, die von Personen aus diesem Spektrum begangen werden. Nicht etwa auf jede Strafanzeige, die stellen. Das wäre nicht zu schaffen.
Das glaube ich. Ja, gleich sozusagen damit irgendwie ins Thema rein. Ich hatte, als ich damals angefangen habe, gab es das Phänomen auch schon. Das war 2004, als ich in den Justizdienst gekommen bin. Da war das allerdings immer noch eine Seltenheit. Aber ich saß dann irgendwie immer als junger Assessor da, hatte eine Akte vor mir und auf einmal gab es irgendwie eine 10-seitige Schutzschrift, in der detailliert dargelegt wurde, dass ja sämtliche Rechtsvorschriften, die hier zur Anwendung kommen könnten, gar nicht angewendet werden dürften, weil das Alliiertenrecht noch weiter besteht, weil das Grundgesetz noch gar nicht in Kraft getreten ist und so weiter. Und man sitzt dann irgendwie da, also zumindest ich saß da, beflissentlich, leicht strebehaft und dachte mir, okay, jetzt habe ich irgendwie hier 10 Seiten Schriftsatz. Jetzt muss ich da doch irgendetwas fundiert dagegen halten oder mich irgendwie damit auseinandersetzen. Habe ich dann auf Anrat meines Abteilungsleiters meistens nicht gemacht, aber wie geht man denn mit sowas um?
Ich glaube, dein Abteilungsleiter hatte da ganz recht. Das Problem ist, dass die Beispiele, die du gebracht hast, das ist eine Variante von zahllosen, die es gibt, weswegen bestimmte Gesetze nicht gelten, weswegen es keinen Staat gibt, weswegen die Polizei eine Privatfirma ist, weswegen ich kein Staatsanwalt, sondern Rechtsberater bin. Auf diese Erzählungen einzugehen, hat keinen Sinn. Die sind dazu da, sich in gewisser Weise gegen die Wirklichkeit zu immunisieren. Und wenn man darauf eingehen würde, man könnte das machen, aber wenn man darauf eingehen würde, würde nur eine neue Erzählung aufgebracht werden. Die haben im Zweifel eine Begründung für alles, weil wenn man sich sozusagen völlig frei von irgendwelchen Realitätseinschränkungen bewegt, dann hat man auch auf alles eine Antwort.
Was fällt denn so andere Begründungen dafür?
Also eine, die ich immer sehr mochte, war, das Ordnungswidrigkeitengesetz gilt nicht, weil es seinen örtlichen Anwendungsbereich nicht erkennen lässt. Und das Bundesverfassungsgericht habe entschieden, eine solche Norm sei nichtig. Da habe ich es tatsächlich mal nachgeprüft und stellte sich raus, es war ein Urteil über einen Bebauungsplan, dessen Grenzen nicht hinreichend klar waren. Und dieser ging wohl in Form einer Norm und deswegen war dieser Bebauungsplan nichtig, weil nicht klar war, wo er gilt. Dass das Ordnungswidrigkeitengesetz natürlich ein Bundesgesetz ist und auch bundesweit gilt, ist völlig klar, auch wenn das nicht extra in einem Paragraphen dort irgendwo drin steht.
Wo kommt denn so eine Argumentation dann überhaupt her? Also das wirkt ja, wenn man es irgendwie über die längere Strecke betrachtet, schon nach Copy-Paste, nach Vorlagen und so weiter, scheinen irgendwie immer so die gleichen Argumentationsstränge zu sein. Also dass sich jetzt quasi der Einzelne immer wieder neu da seine Verschwörungstheorie zusammenbastelt, scheint ja eher die Seltenheit zu sein.
Davon gehe ich auch aus. Wie du richtig gesagt hast, gibt es das Phänomen grundsätzlich schon sehr lange, auch schon zu einer Zeit, als es das Internet noch nicht oder noch nicht in relevanter Weise gab, gab es schon Leute, die, das waren dann tatsächlich sogar die klassischen Reichsbürger, wo der Begriff herkam, die eben sagten, das Deutsche Reich bestünde in seiner Konfiguration von wahlweise 1914 oder 1878 fort und die Bundesrepublik sei eben ein Privatfirmenkonstrukt oder dergleichen. Wirklich ausgeartet ist das dann aber tatsächlich mit dem Internet, weil dort kann man sich eben auch entsprechende Vorlagen organisieren. Es gibt Websites, die den Menschen informieren, in Anführungszeichen, darüber, wie die wirkliche staatsrechtliche Lage ist. Das geht so weit, dass man sich da dann auch die berühmten Ausweise kaufen kann. Kaufen, das ist auch ein Geschäft, muss man wirklich sagen. Und natürlich, wir wissen alle inzwischen, wie Filterbubbles funktionieren. Und in diesen Bubbles richten sich die Leute dann mit ihren jeweiligen und tatsächlich auch dann sehr spezifischen Narrativen häuslich ein. Es gibt Leute, die sind überzeugt, sie wären Bürger eines Bundesstaats Preußens. Andere sagen, wir sind Angehörige Preußens und der DDR. Wieder andere bilden eigene, ja quasi Organisationen, sowas wie die Geeinten Völker und Stämme oder die Germaniten. Und ich glaube, da entstehen dann im Internet diese Verstärkereffekte, die dann auch dafür sorgen, dass die Erzählungen immer bizarrer und immer irgendwie weniger nachvollziehbar werden.
Hast du irgendeinen Einblick darin, wie das Ganze überhaupt losging? Also war das quasi erstmal ein frustrierter Bürger, der einen Bußgeldbescheid bekommen hat und dann einfach erstmal dachte, okay, dann ärgere ich die zumindest mal und fabuliere mir was zusammen und dann hat sich das Ganze verselbstständigt? Oder war das von vornherein dieses Denken, es gibt kein Staatsgebilde, das mir hier irgendetwas vorzuschreiben hat, schon gegeben ist? Ich meine, es wirkt ja insgesamt eher nach einer Trotzreaktion.
Es gibt beides. Es gab ganz früh schon Leute, die wir hier auch als querulatorische Anzeigenerstatter haben. Einer, der hat sich als irgendwie Reichsbahnminister oder so hier schon vorgestellt. Schrieb dann auch unter einem entsprechenden Briefkopf, gerne so in Frakturschrift und so. Es gab andere, die sich für irgendwelche anderen Würdenträger oder Machthaber des Deutschen Reiches ausgegeben oder tatsächlich auch selber gehalten haben. Und gleichzeitig sind mir gerade in der frühen Zeit durchaus viele Fälle begegnet, wo ich den Eindruck hatte, es ist eigentlich der Versuch, einfach so lange stumm zu machen, um seinen Bußgeldbescheid nicht zu bezahlen oder irgendeine andere hoheitliche Maßnahme abzuwehren, weil man natürlich nicht verkennen darf, dass das anstrengend werden kann für eine staatliche Einrichtung, gerade wenn sie viel zu tun hat. Und der Versuch könnte dann sein, so lange zu nerven, um es mal verkürzt zu sagen, bis die andere Seite aufgibt.
Was ja inzwischen auch zumindest dazu geführt hat, dass ja auch von der Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise schon Wandzeitungen und Flyer und Leitfäden herausgegeben werden für die öffentliche Verwaltung. Wie geht man mit Reichsbürgern um? Einfach damit der Einzelne, wenn er es irgendwie auf dem Tisch hat, mit seiner Überforderung, die da irgendwie durchaus entstehen kann, dann irgendwie umzugehen weiß. Und
absolut.
Dann aber auch natürlich gleich die Hinweise darauf, dass auch ein gewisser Selbstschutz dann auch mit dazugehört, weil möglicherweise eben sowas dann doch eskaliert.
Genau. Und ich glaube, es gibt kaum einen Bereich der Verwaltung, die in irgendeiner Weise nach außen wirkt, die nicht mit diesem Phänomen konfrontiert ist, letzten Endes.
Du hast gesagt, das ist ja auch ein Geschäft. Also ich bin irgendwie in der Vorbereitung auf diese Website von dem einen selbsternannten Monarchen gestoßen, der da irgendwie auch durchaus einiges aufbietet an Unterlagen, an Unterstützung, an Seminaren, an den Reichsbürgerausweisen und so weiter.
Absolut. Ich weiß nicht, ob der es jetzt ist oder ich das durcheinander bringe, aber ich glaube, er hat sogar eine Bank oder jedenfalls versucht, irgendwie eine Bank zu gründen, wo die Leute dann ihr Geld in Sicherheit bringen können. Genau. Also sozusagen, es gibt diese geschäftliche Seite davon. Das hat uns auch mal vom LKA jemand auseinandergesetzt. Leute, die vielleicht nicht mal zwingend aus eigener Überzeugung in dieser Szene mitmachen, sondern die da einfach sich eine Einkommensquelle verschaffen.
Gut, dann haben wir jetzt erstmal sozusagen den, ich sag mal, eher fast anekdotischen, skurrilen Teil dazu abgedeckt. Wie sieht denn so ein typischer Fall aus? Du hast die Fälle mitgebracht.
Genau, also ich glaube, man muss da unterscheiden, weil natürlich medial wirksam sind die krassen Fälle, Stichwort Prinz Reuß, aber auch Fälle, in denen Leute, die dann so diesem Bereich der Selbstverwalter angehören, tatsächlich staatliche Amtsträger angegriffen, teilweise verletzt und getötet haben. Das ist die eine Seite, die es auf jeden Fall gibt. In der Erfahrung oder in dem, was meine Abteilung bisher betrifft, ist der quantitativ allergrößte Teil sind Verfahren, wegen versuchter Nötigung zum Nachteil von Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Denen werden Schreiben geschickt, wo drin steht, mehr oder weniger beenden Sie Ihre Maßnahmen, die sind alle nicht legitim, wenn Sie das nicht machen, sind Sie schadensersatzpflichtig. Gerne werden dann irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Leute vorgelegt, wo dann irgendwelche Mondbeträge aufgerufen werden, so im Millionenbereich oder auch sowas wie so und so viele Feinunzen Gold, die dann gefordert werden oder deren Forderung in Aussicht gestellt wird für den Fall eben, dass die Maßnahme nicht unterlassen. Wir sind da als Abteilung jetzt dazu gekommen, dass wir in vielen dieser Fälle tatsächlich einen Anfangsverdacht der Nötigung annehmen. Ich glaube, dass das noch nicht sehr verbreitet gemacht wird, weil ich nicht allzu viel Rechtsprechung zu diesem, aber mit Sicherheit sehr verbreiteten Phänomen gefunden habe. Das entscheidende Problem ist bei dieser Frage natürlich immer, ist eine solche Forderung, die dann in dieser Form gestellt wird, geeignet, irgendjemanden tatsächlich dazu zu bringen, dann seine Entscheidung zu überdenken, das Verfahren irgendwie zu beenden oder anders zu führen? Oder muss erwartet werden oder kann erwartet werden, dass jemand sich, wie es in der Rechtsprechung immer so schön heißt, in besonderer Selbstbehauptung einer solchen Drohung entgegenstellt? Wir sind der Meinung, dass das in vielen Fällen nicht der Fall ist und dass insofern tatsächlich ein empfindliches Übel im Sinne von § 240 Absatz 1 StGB vorliegt. Das ist natürlich was anderes, wenn jetzt irgendwie die Polizeipräsidentin angeschrieben wird oder so, da darf man wohl davon ausgehen. Aber was einen einzelnen Sachbearbeiter betrifft, denke ich, kann man das jedenfalls nicht pauschal so sagen, dass der Einzelne natürlich auf die Forderung nicht eingeht. Ist ja klar, deswegen ist es eine versuchte Nötigung. Aber dass man das generell ausschließt, sehen wir tatsächlich nicht so. Insbesondere auch, wenn im Einzelfall Dinge hinzukommen, wie zum Beispiel, dass vorgespiegelt wird, dass da irgendwie eine Organisation oder eine Kanzlei oder irgendwas dahinter steht, wie wir es in einem Fall, den wir gerade in der Bearbeitung haben, dann eben auch haben. Steht nicht direkt Rechtsanwalt drin, aber es ist so ein Briefkopf mit sowieso und Kollegen und das ist dann alles sehr förmlich aufgezogen. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass diese Leute zwar die Legitimierung des Staates abstreiten, aber sie lieben Jura und sie lieben diese Sprachform und sie zitieren auch Gesetze und Gerichtsurteile, die sie eigentlich nicht anerkennen dürften, wenn das alles nicht legitim wäre. Und damit versuchen sie da so eine Überzeugungskulisse aufzubauen, vielleicht auch für sich selber.
Solche Nötigungsgeschichten sind aber, wenn ich es recht erinnere, vor ein paar Jahren auch mal dann noch ein bisschen eskaliert, weil dann irgendwelche Leute auf die Idee kamen, ich glaube über Malta, Mahnbescheide dann auch tatsächlich zu beantragen, also es nicht bei den Forderungsschreiben zu belassen. Und dann waren auf einmal diese Mahnbescheide in der Welt, waren auch jedenfalls bestandskräftig und hätten hier verstreckt werden können.
Genau, die sogenannte Malta-Masche hat auch hier im Haus, wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Jahren durchaus für Aufregung gesorgt. Und sie ist auch einer der Gründe, weswegen ich der Meinung bin, dass man nicht so pauschal sagen kann, auf diesen Quatsch geht doch keiner ein. Soweit ich mich erinnere, war es so, dass diese Leute sich irgendwo in den USA bei US-Gerichten vollstreckbare Titel geholt haben, die man da offensichtlich einfach im Internet irgendwie anleiern konnte. So ein bisschen analog zum Mahnbescheid vielleicht. Und die haben dann ihre vermeintlichen Schadensersatzforderungen gegen Bedienstete, die dann auch immer gerne und explizit privatrechtlich und als Privatpersonen in Anspruch genommen werden, irgendwie titulieren lassen und dann versucht, die über Malta innerhalb der EU vollstrecken zu lassen. Das gab hier einige Aufregungen, gab auch mehr als, ich glaube sogar bis hin zum Außenamt ist da einiges involviert worden, um das sozusagen irgendwie einzudämmen, beziehungsweise dann auch mit Malta da irgendwie eine Übereinkunft zu treffen, dass das eben nicht weiter gemacht wird. Aber es ist schon so absurd, dass vielleicht einem Volljuristen dann auch erscheint. Ein einfacher Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin kann das im Zweifel gar nicht abschätzen, ob da jetzt ernstlich Ungemach droht oder eben nicht.
Wenn ich erstmal den Verstreckungsbescheid über mehrere Millionen an meiner Privatanschrift im Briefkasten habe, dann
zum Beispiel
sackt zumindest schon mal das Herz in die Hose und fühlt sich etwas anders und hat vielleicht dann doch ein bisschen unruhige Nächte.
Genau, und dementsprechend ist auch die Drohung damit durchaus schon eine mit einem empfindlichen Übel, jedenfalls aus meiner Sicht.
Was ist denn das Nötigungsziel dann direkt? Also es geht dann ja wahrscheinlich nicht irgendwie im Sinne von, also darum ist eine bestimmte Diensthandlung zu erwirken, sondern...
Nein, sie zu unterlassen. Die also sozusagen häufig kommt dann auch erstmal noch, dass irgendwelche Fragen zur Legitimation gestellt werden, die kein Mensch beantworten kann und auch nicht beantworten sollte, weil man sonst eben sich in dieses Gewirr mit denen reinbegibt, wo keine Lösung, keine Diskussionslösung möglich ist. Aber in der Regel läuft es darauf hinaus, dass die jeweilige Diensthandlung, die jeweilige Beitreibung eines Bußgelds oder von Steuern oder auch mal GEZ-Gebühren, dass die unterlassen wird.
Wie ist denn um die besondere Selbstbehauptung bestellt? Wann liegt die denn vor? Wann kann ich die denn erwarten?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Rechtsprechung sagt, es kommt auf den Einzelfall an und so behandeln wir auch diese Fälle. Wie gesagt, ein Vorgang, wo die Polizeipräsidentin irgendwie ihr angeschrieben und ihr in Aussicht gestellt wurde, sie würde jetzt 60 Milliarden Dollar irgendwie Schadensersatz schulden. Da würde ich eben sagen, da kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die erstens dieses Phänomen kennt und zweitens, also das auch in seiner Absurdität, sofort und ohne weiteres einschätzen kann. Wie gesagt, wenn Schadensersatzforderungen vermeintliche auch im Wege von daneben sehr förmlich wirkenden Schreiben, vermeintlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irgendetwas, was sozusagen so eine juristische Anmutung auch hat, an Sachbearbeitende, die natürlich auch in gewisser Weise juristische Kenntnisse haben im Finanzamt oder so, aber doch eben dann sehr spezielle für ihren Bereich. Wenn sowas vorkommt, würde ich nicht davon ausgehen, dass diese besondere Selbstbehauptung da in der Form vorliegen muss. Und immerhin, ich habe ein Urteil gefunden, das VGH München. Da ging es um eine Entfernung eines sogenannten Reichsbürgers aus dem Beamtenverhältnis. Aber in der Urteilsbegründung wurde ein strafrechtlicher Verfahrensgang geschildert. Da hatte dieser Mensch nämlich auch so eine Forderung gegen einen Gerichtsvollzieher formuliert und der ist dafür rechtskräftig verurteilt worden.
Wenn du vorhin schon gesagt hast, es gibt relativ wenige Urteile, die da zu finden sind, kann ja möglicherweise auch daran liegen, dass die erstmal gar nicht bis zu den Obergerichten kommen, diese ganzen Verfahren, oder?
Das vermute ich.
Ihr beantragt Strafbefehle oder macht ihr irgendwie Anklagen gleich? Wie ist denn so die Erwartung, was das auch das Erscheinen der Prozessbeteiligten betrifft?
Genau, also das sind in der Regel, weil die Leute, um die es geht, häufig auch keine Vorstrafen oder dergleichen haben, ist das was man im Strafbefehlswege durchaus erledigen kann. Und das machen wir auch. Und dann ist natürlich die Frage, da haben wir jetzt noch nicht viel Erfahrungswerte mit, wenn die Strafbefehle erlassen werden. In der Regel kommt dann ein Schriftsatz, den man irgendwie als Einspruch auslegen kann. Also jedenfalls irgendwie ein Schriftsatz, aus dem sich ergibt, dass der damit nicht einverstanden ist. Das wird ja dann sozusagen in diesem Sinne ausgelegt und dann würde eine Hauptverhandlung kommen. Da ist es tatsächlich meine Erfahrung, dass die häufig nicht erscheinen. Und in der Tat, in einem solchen Fall, wenn jemand sozusagen ordnungsgemäß geladen ist, nicht erscheint, nicht entschuldigt ist, dann wird im Strafbefehlsverfahren der Einspruch ohne weitere Verhandlung zur Sache verworfen. Und der Strafbefehl wird rechtskräftig.
Bleibt es dann auch üblicherweise dabei oder wird dann quasi doch mal gegen das Verwerfungsurteil auch nochmal Rechtsmittel eingelegt, dass die Verwerfung unzulässig war, dass man da nochmal irgendwie in die Berufung geht und irgendwie über fehlerhafte Zustellung und da auch wieder über entsprechende Legitimierungen streitet?
Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, wenn man die gegenwärtige Rechtsordnung als grundsätzlich illegitim auffasst, dann hält man sich auch nicht an ihre Vorschriften, etwa was Fristen betrifft. Oder bestimmte Formvorgaben, die es gibt. Insofern, das wird ein Grund sein, weswegen sicher auch manchmal noch irgendwie Schreiben kommen, aber die sind dann eben zum Beispiel nicht in den entsprechenden Fristen eingegangen und werden dann sicher auch mit einem gewissen Gefühl der Dankbarkeit nicht weiter berücksichtigt.
Aber umgekehrt kamen auch die Fälle, in denen die Leute erscheinen, was dann auch häufig für Gericht und Sitzungsvertreter irgendwie kein Vergnügen ist. Also ich hatte eine Geschichte herausgesucht, die es gerade erst neulich irgendwie in der Legal Tribune Online war, wo mit einer, ja, wie es sich liest, absurden Argumentation der Angeklagte, der Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hatte, zwar erschienen war, dann aber auf den Zuschauerbänken Platz genommen hatte, und dann von da aus irgendwie regelmäßig interveniert hat und behauptet hat, er sei erschienen, nämlich in Form dieser Urkunde und dann dem Gericht seine Geburtsurkunde vorgelegt hat mit irgendwie, es wird hier zitiert, irgendwie der Angeklagte ist diese Urkunde und so weiter. Und da hatte das Gericht schon so ein bisschen, naja, offensichtlich ziemlich einen Adrenalinschub, um das dann eben dann tatsächlich dann hinzubekommen und dann eben auch zu sagen, nein, wir verwerfen jetzt einfach den Einspruch, obwohl man quasi, wenn man 2 Meter hinter den Angeklagtenstuhl guckt, den Angeklagten dann auch dann tatsächlich sieht, aber dann trotzdem eben ein Nichterscheinen anzunehmen.
Genau, also Hauptverhandlungen, so sie denn stattfinden und die entsprechenden Leute da auch anwesend sind, können durchaus fürs Gericht anstrengend, für Zuschauer wahrscheinlich irgendwie auch erheiternd sein. Es ist ganz schwer, diese Leute sozusagen in den prozessualen Griff zu kriegen, ja, weil die, es geht ja darum, diese ganze Veranstaltung dann sozusagen zu diskreditieren, vielleicht ist auch ein Stück weit lächerlich zu machen. Sachen wie diese Personenstandsgeschichte, er ist die Urkunde oder so, das kommt ganz häufig vor, die legen großen Wert darauf, dass ihre Namen entweder nicht ihre Namen sind, sondern irgendwie quasi wie Personalnummern, die ihnen von der Firma BRD zugeschrieben worden sind, und dann ändern sie ihre Namen oder lassen sich nur noch mit Vornamen aus dem Hause sowieso ansprechen und akzeptieren nichts anderes. Und auch das, auch da ist so eine Eskalation drin. Auch das wird immer bizarrer, immer merkwürdiger und immer schwerer nachzuvollziehen. Am Ende muss man sagen, auch bei der, wie man das so nennt, bei der gestörten Hauptverhandlung hat das Gericht grundsätzlich eine Reihe von Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Sache ist in der Tat die Frage, ob ein Angeklagter, auch wenn er physisch präsent ist, aber offensichtlich nicht verhandeln möchte, ob er dann eben als nicht anwesend anzusehen ist. Es gibt Möglichkeiten, bei fortgesetzter Ungebühr auch Ordnungsmittel gegen den Angeklagten zu verhängen. Und schließlich, das ist ein Fall, den ich mal erlebt habe, ist es eben auch so, sobald ein Angeklagter rechtliches Gehör hatte, also die Möglichkeit hatte, sich zum Tatvorwurf zu äußern, wenn er dann die Verhandlung in irgendeiner Form verlässt, kann man eben ohne ihn weiterverhandeln. Das wird dann sehr angenehm.
Also kurz für die rechtliche Einordnung, diese ganzen Ungehorsams- und Ungebührvorschriften finden wir im GVG, 177, 178 GVG sind da die einschlägigen, und das Weiterverhandeln auch durchaus für die Revisionsklausur relevant, weil eben ein klassischer Revisionsgrund des Verhandelns ohne in Abwesenheit einer Person, deren Anwesenheit das Gesetz theoretisch vorschreibt, ein absoluter Revisionsgrund ist, nach § 338 Nummer 5 StPO, wenn ich mich nicht irre, korreliert dann mit dem von dir gerade angesprochenen 231 Absatz 2 StPO. Also nach der Gewährung rechtlichen Gehörs kann weiter verhandelt werden, wenn sich eben der Angeklagte eigenmächtig entfernt. Und das wäre dann eben bei dem Aufruf, ich mache das Ganze hier nicht weiter mit und verlasse Türen schlagend den Saal, dann auch unzweifelhaft in der Regel der Fall.
In der Tat.
Was habe ich denn als Reichsbürger davon, so zu agieren?
Das ist fast eine sozialphilosophische Frage. Und ich glaube, auch da sind die Antworten gewissermaßen vielfältig, weil das Phänomen vielfältiger ist, als man es durch diesen einen Begriff vielleicht so denken könnte. Das ist ein sehr heterogenes Feld. Da sind einzelne Teile, also sozusagen Einzeltäter oder Einzelpersonen, die sozusagen ihr eigenes Ding machen, bis hin zu Leuten, die sich wirklich zu Organisationen zusammenfinden, die von mir erwähnten geeinten Völker und Stämme. Das ist ein Verein, der ist auch verboten worden. Ich glaube tatsächlich, dass für viele der Anfang ist, dieses sich gegen irgendwie die staatliche Ordnung auflehnen, also gegen Sachen, die einen daran stören, eben Bußgelder oder dergleichen, dass es damit sozusagen anfängt. Ich stelle aber auch fest, dass das Ganze zusehends auch, wenn man so will, einen identitären Aspekt bekommt. Es geht nicht mehr nur darum, dass die bundesdeutsche Rechtsordnung irgendwie illegitim ist oder nicht existiert, sondern es geht auch darum, dass man irgendwo dazugehört, wo es richtig ist. Sei es jetzt Organisationen oder wie die Selbstverwalter zum Beispiel, die einfach sich selbst als souveräne Quasi-Staaten erklären. Und das ist ja ein Problem, was wir also auch in anderen Bereichen haben. Also es scheint mir jedenfalls so, dass sehr viel einfach diese Suche nach Identität in einer mehr oder weniger chaotischen Welt ist. Und wenn man sich diese Identität sozusagen quasi willkürlich einrichten, zusammenbauen kann mit freundlicher Hilfe von Websites oder sozialen Medien, dann werden einige Leute das tun. Und das auch gegen vermeintliche Angriffe von außen verteidigen.
Hat denn in Vor-Internet-Zeiten die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich mehr Identität geboten?
Ich glaube nicht, dass sozusagen, dass sie objektiv mehr Identität geboten haben. Meine These ist so ein bisschen, dass durch das Internet wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben, als es früher der Fall war. Früher hat man seine eine Tageszeitung gelesen, das waren kuratierte Nachrichten, meistens in einer bestimmten, auf eine bestimmte Art und Weise. Dann gab es vielleicht noch die Tagesschau und das war gut. Die Welt ist, wenn man sie so präsentiert kriegt, halbwegs beherrschbar. Wenn einem aber die Startseite des Freemail-Providers jeden Tag eine Masse an Informationen um die Ohren haut, die sozusagen formal gleichwertig sind, aber völlig unterschiedliche Relevanz, völlig unterschiedliche Herkunft und so weiter haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dann schwieriger wird und schwieriger wird, sich darin zu orientieren und irgendwo noch einen Halt zu finden.
Letztlich hat ja auch diese ganze identitären Bewegung und auch die Reichsbürgerbewegung ja auch nochmal durch Corona einen ziemlichen Aufschub bekommen durch das Querdenken und so weiter. Da war es ja, was jetzt die Medien betrifft, eigentlich so ein, aus meiner Sicht heraus, eine ähnliche Beobachtung, dass quasi irgendwie es eine wissenschaftlich absolut herrschende, unanfechtbare Meinung gab, es einzelne Wissenschaftler gab, die das irgendwie anders gesehen haben von der Einschätzung her und die aber medial als quasi gleichwertige 50-50-Meinungen dargestellt worden sind und da auch keine Gewichtung stattfand und damit auch relativ viele Leute in der Diskussion irgendwie.
Ja, das Problem ist, die Maßstäbe für die Gewichtung werden halt fragwürdig. Und es gibt ja auch Leute, also es gibt auch Leute und Gruppen, die aktiv darauf hinwirken, aus meiner Sicht, dass das fragwürdig wird, dass man im Grunde genommen alles behaupten kann und jeder Fakt irgendwie eine Frage der Meinung ist. Ich würde in dem Zusammenhang eigentlich sagen, dass das, was man so unter Querdenken bezeichnet und Reichsbürger zwar Schnittmengen aufweist, aber keineswegs identisch ist. Also es gab eine ganze Menge Leute, die aus anderen Perspektiven heraus irgendwie mit den Maßnahmen nicht einverstanden waren oder sich dann da auch in Verschwörungserzählungen begeben haben, die aber keine Reichsbürger oder Staatsdelegitimierer in unserem Sinne sind oder waren.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Aspekt tatsächlich. Welche Rolle spielt denn die Meinungsäußerungsfreiheit dabei? Also jetzt bei den Nötigungsverfahren logischerweise nicht, aber es geht ja auch um Äußerungsdelikte und so weiter. Also
ja, also Äußerungsdelikte sind tatsächlich eher selten. Wir erleben gerade bei einer, es ist nicht wirklich eine Gruppe, aber die benutzen, es sind so ein paar Leute, die dieselben Textbausteine benutzen, die sind tatsächlich in eine hart antisemitische Richtung abgerutscht. Die Meinungsäußerungsfreiheit spielt da die gleiche Rolle wie bei allen anderen Äußerungsdelikten auch. Sie ist ein wichtiges und für die Demokratie schlechthin konstituierendes Grundrecht. Und deswegen sind wir bei jeder Äußerung gehalten, ein mehrstufiges Abwägungsprogramm sozusagen durchzuziehen, was erstmal damit anfängt, dass wir die Äußerung selber auslegen, gucken, ob man sie in verschiedener Art und Weise sinnvoll auslegen kann. Dann sagt uns das Bundesverfassungsgericht, wenn es eine Auslegung gibt, die nicht strafbar ist, dann ist die eben zugrunde zu legen. Und auch wenn man zu einer Strafbarkeit kommt, gibt es dann grundsätzlich die Aufgabe, auch da nochmal eine Abwägung mit der Meinungsfreiheit und deren Bedeutung anhand verschiedener Kriterien, wie zum Beispiel Dienst der öffentlichen Willensbildung oder wird auf eine bestimmte andere Äußerung reagiert und dergleichen, das alles mit in so eine Abwägung einzustellen. Es gibt Ausnahmen, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, da ist eine Abwägung nicht erforderlich, wenn es Äußerungen sind, die die Menschenwürde von Menschen angreifen, weil die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, schlechthin nicht abwägungsfähig ist, auch mit keinem anderen Grundrecht. Und dann die, denke ich, hinlänglich bekannten Aspekte der sogenannten Formalbeleidigung, wo der beleidigende Charakter sich eben schon aus der Form, zum Beispiel durch die Verwendung von Fäkalsprache oder dergleichen ergibt, und der sogenannten Schmähkritik, wo man einer Äußerung klar entnehmen kann, dass sie letzten Endes unter dem Deckmantel irgendwie einer Auseinandersetzung nur dazu dient, die andere Seite persönlich anzugreifen. Allerdings ist das tatsächlich in dem Bereich der Reichsbürger bisher kein sehr häufiges Phänomen, dass es da jetzt um Äußerungsdelikte geht.
Du hast es schon angesprochen, aber Steigerungen gibt es quasi, was die Intensität betrifft, also eben die auch Angriffe auf Polizeibeamte, auf Gerichtsvollzieher, die da eine Rolle spielen. Es gab vor ein paar Jahren auch mal diesen einen Fall, wo jemand durch die Tür auf die Polizeibeamten geschossen hat und einen Polizeibeamten dabei getötet hat. Ich glaube, das ging sogar noch dann in Richtung Erlaubnistatbestandsirrtum in der Diskussion, ob er wusste, dass es irgendwie Polizei ist, die da gerade irgendwie eine Durchsuchung bei ihm plant, oder ob er davon ausgehen konnte, wie er sich eingelassen hat, dass es irgendwelche Leute sind, die einbrechen und die er dann natürlich irgendwie damit verdrängen wollte.
Genau, also diese Eskalation erleben wir auch schon seit einer ganzen Weile. Ich habe jetzt in Berlin noch nicht so viele Fälle gehabt, in meiner Abteilung schon gar nicht, zumal, wenn es dann ein Tötungsdelikt wäre, wäre dann wahrscheinlich auch eine andere Abteilung zuständig oder die Generalstaatsanwaltschaft würde das an sich ziehen. Aber es gibt diese Eskalation. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eher so der Bereich der Selbstverwalter, die dazu neigen, weil die sich eben, wenn die sich als souveräne Entität, als souveräner Ein-Personen-Staat oder so auffassen, ist natürlich jede hoheitliche Maßnahme, die sozusagen auf deren Gebiet in Anführungszeichen ausgreift, wird dann sozusagen in dem Register Krieg oder kriegerischer Angriff interpretiert. Ich hatte das vor ganz vielen Jahren tatsächlich auch mal in einem Schriftsatz. Da ging es darum, dass jemandem ein Erzwingungshaftbefehl angedroht wurde, weil er sein Bußgeld nicht bezahlen wollte. Und er hat dann zurückgeschrieben, er sei ja eigentlich ein friedliebender Mensch, aber er müsste das dann als kriegerischen Angriff auf sein souveränes Gebiet auffassen, wenn die Polizei da bei ihm anrückt. Das haben wir der Polizei natürlich mitgeteilt, damit die da entsprechend vorbereitet sind. Ist wohl auch nichts Schlimmes dann passiert letzten Endes, aber natürlich aus diesem Register heraus. Und was man eben auch sagen muss, in dem Bereich gibt es eine gewisse Waffenaffinität. Also auch eben aus der Überlegung heraus, Verteidigung des eigenen gegen die Übergriffe einer sich nur hoheitlich gebenden Institution. Das zusammen ergibt eine sehr gefährliche Mischung. Die betrifft nicht alle Personen, die in diesem Spektrum irgendwie unterwegs sind oder sich entsprechend äußern, aber es ist eine Problemlage auf jeden Fall.
Das hat man ja auch politisch versucht, irgendwie über das Waffenrecht auch ranzugehen und quasi über Zuverlässigkeitsbegriffe und die Frage, kann jemand mit Reichsbürgerdenken tatsächlich einen Waffenschein bekommen, ja, versucht das die ganze Zeit was einzuhegen.
Genau, die Waffenbehörde nimmt das auch zum Anlass, Leuten aus dieser Richtung durchaus dann die Erlaubnisse eben nicht zu erteilen oder zu entziehen. Das ist aber natürlich, betrifft nur sozusagen den legalen Waffenbesitz und Erwerb.
Womit wir wieder bei der Absurdität wären, dass offensichtlich diejenigen, die den Staat delegitimieren, dann trotzdem aber brav ihren Waffenschein beantragen, wenn sie eine Waffe zulegen wollen bei demselben Staat.
Genau, und das ist eine Absurdität, die man auch in anderen Fällen hat. Ich erinnere mich an einen Fall, den ich mal hatte, wo tatsächlich mal einer gefragt worden ist. Das war eben ein Reichsbürger, der Hartz IV damals bezog. Und das ist ja nun eine staatliche Leistung und eine Leistung eben dieses Staates, wie er das denn sozusagen vereinbaren kann. Aber das ist der Punkt. Die haben im Zweifel immer eine Antwort auf alles. Der hat dann gesagt, das sei die Anzahlung auf den Schadensersatz, den der Staat ihm ohnehin schulden würde dafür, dass er ihn da illegitimerweise irgendwie einschränkt.
Weil du gerade sagtest, es gibt von diesen Gewaltfällen relativ wenige in Berlin, die da bislang bekannt geworden sind. Gibt es einen Unterschied, was die Szene betrifft, zwischen Stadt und Land?
Ich vermute das. Ich habe keine jetzt statistischen Zahlen oder dergleichen, aber erneut, insbesondere wenn es die Selbstverwalter betrifft, die lieben natürlich Grundstücke. Also die wollen sozusagen ein Staatsgebiet in Anführungszeichen haben. Und da ist die Neigung, irgendwie sich aufs Land zurückzuziehen, relativ stark. Mag dann auch irgendwann so Verbindungen zu sowas wie der Prepper-Szene oder so geben, die ja auch tendenziell nicht in der Stadt sich aufhalten, sondern sich dann in irgendwelchen Landkommunen einquartieren. Ich denke schon, dass es da dass das urbane Umfeld und speziell auch das Berliner urbane Umfeld vielleicht nicht deren allererste Adresse ist.
Umgekehrt gefragt, warum lässt man die nicht einfach in Ruhe?
Wir lassen die in Ruhe, wenn sie keine Straftaten begehen. Also das ist auch vielleicht, um das nochmal zu sagen, es gibt welche, die Straftaten begehen. Sehr viele tun das nicht. Sehr viele schreiben uns ganz viel und sind anstrengend mit querulatorischen und teilweise wirklich nicht mehr verstehbaren Anzeigen oder sonstigen Eingaben, aber das ist alles nicht strafbar. Die werden in Ruhe gelassen. Aber natürlich sind wir verpflichtet, Straftaten zu verfolgen. Und wir sehen auch ein, dass es eine Form von Radikalisierung ist, die Gefährdungspotenzial hat. Ja, es gibt genügend Beispiele, von denen das Verfahren um Prinz Reuß vielleicht jetzt so ein bisschen die Spitze ist, aber es gibt auch genügend andere, aus denen sich sozusagen ein Gefährdungspotenzial ergibt. Das realisiert sich nicht bei jedem und jeder Einzelnen, aber das gibt es, da muss man natürlich ein Auge drauf halten. Aber als Staatsanwaltschaft verfolgen wir Straftaten und mehr nicht.
Hat denn der Staat eine Möglichkeit, sozusagen wieder das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen? Lässt sich das irgendwie wieder zurückdrehen oder ist anzunehmen, dass wir jetzt quasi mit einem gewissen Anteil von Rechtsstaatsdelegitimierern und Reichsbürgern einfach werden leben müssen?
Also ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag von einem LKA-Psychologen zu dieser Thematik gehört und der erzählte uns, dass sozusagen dieses Segment, dass das die Radikalisierung des Alters sei. Also das Durchschnittsalter in dieser Szene sei entschieden höher als jetzt bei links oder rechts extrem oder auch im islamistischen Bereich. Und deswegen sei es in der Tat relativ schwierig, da Prozesse von Deradikalisierung irgendwie in Stellung zu bringen. Ja? Wenn man so einen jungen Rechtsextremen hat, der irgendwie gewalttätig ist und so weiter, irgendwann will der vielleicht eine Familie gründen oder in die Vorstadt ziehen oder so. Und dann gibt es Möglichkeiten, ihn dazu zu bringen, zumindest keine weiteren Straftaten in dieser Richtung zu begehen. Aber natürlich, wenn man sich im Alter radikalisiert, wo man im Zweifel ja vielleicht ohnehin etwas weniger geistig beweglich ist, da kann das dann tatsächlich sehr schwer werden. Ich denke, wir werden mit diesem Phänomen auf jeden Fall weiterleben müssen. Das heißt nicht, dass nicht einzelne Leute irgendwann auch auf den Trichter kommen, dass es ihnen auch selber nichts bringt, in dieser Art und Weise zu agieren.
Aber das heißt jetzt irgendwelche speziellen Maßnahmen, zum Beispiel Medienkompetenzschulungen für Jüngere, wie gehe ich mit Informationen aus dem Internet um? Erst irgendwie heute Morgen noch gelesen, dass irgendwie eine PISA-Zusatzstudie ergeben hat, dass Jugendliche inzwischen erschwert Fake News von realen News irgendwie unterscheiden können und so weiter. Das heißt, solche Maßnahmen wären dann quasi nur vorsorglich für in 30, 40 Jahren, wenn dann eine Neigung dazu sich entwickeln würde, oder?
Naja, ich denke, Prävention ist das A und O, und also sozusagen gar nicht nur in diesem Bereich, sondern in dem Bereich alles, was mit dem Internet an, auch an Äußerungsdelikten und so weiter zu tun hat, wie wir damit umgehen, wenn wir die Demokratie irgendwie schützen wollen, ist ein essentieller Punkt, sozusagen die Grundlage für einen Wahrheitsdiskurs noch aufrechtzuerhalten, dass nicht alles völlig beliebig ist und jeder sich die Welt zusammenbaut, wie es ihm gerade gefällt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dazu gehört auf jeden Fall sowas wie Medienkompetenz. Ich denke nur, bei den Leuten, die in dem Rabbit Hole einmal drin sind und dann ja auch teilweise enormen Aufwand damit tragen. Ich frage mich immer, wann schreiben die das alles? So, das sind seiteneng beschrieben. Das muss man ja erstmal machen. Das muss einem erstmal so wichtig sein, dass man diesen Aufwand auf sich nimmt. Und wenn man so weit ist, da bin ich zumindest überfragt, ob und wie man da jemanden irgendwie wieder zurückholen kann.
Also machen wir einfach erstmal weiter.
Vielleicht ist da das soziale Nahfeld tatsächlich auch eher noch geeignet als sozusagen Angehörige der Institutionen, die abgelehnt werden.
Gut, dann nehmen wir das als Appell an das soziale Nahfeld von, na, ich sage es nicht, doch, ich sage es, ich kann es mir nicht verkneifen, Johannes aus dem Hause Ploog hat das gerade referiert. Vielen Dank für das Gespräch, sehr aufschlussreich.
Sehr gern.
Die Prozessbeteiligten, bitte.